Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Also wenn das so stimmt, dann schob Wiegald Bonings Großmutter, die als Beiköchin auf Norderney arbeitete, 16.282 Mal ihren hervorragenden gedeckten Apfelkuchen in den Ofen. Das stimmt natürlich nicht, das ist heillos übertrieben, aber der Comedian und Unterhalter Wiegald Boning hat seine ganz eigene Art, Geschichten zu erzählen. Muss ich ihn groß vorstellen? Wahrscheinlich nicht. Aber bitte der Form halber ein paar Stichpunkte. Wiegald kam 1967 in Wildeshausen zur Welt. Seine Großeltern besaßen einen Tante-Emma-Laden. Schule, Abi, Zivildienst, Bremen, Hamburg, München. 1993 wird er festes Ensemblemitglied der legendären Show RTL Samstagnacht. Mit dem Komiker Olli Dittrich gründet er die Band Die Doven. Und es ist unglaublich, wie viel Erfolg die beiden Musiker mit diesem Konzept hatten. Auch nach diesen Projekten war und ist Boning immer präsent als Moderator von Shows wie Clever, als beliebter Gast in Shows, als Bestseller-Autor und als Bader. Wo immer dieser Mann gerade ist, egal wie warm, wie kalt, wie abwegig, er sucht sich ein Gewässer und steigt rein. Weit über 250.000 Fans feiern ihn dafür täglich. In Toast Hawaii sprechen wir über seinen alten Dönermann und Fürst-Pückler-Eis, Guacamole in einer Pariser Badewanne, Rinderlende mit Pfirsich, mit Kaffee zubereitete Buchweizenpfannkuchen und den Geruch von Regen auf trockener Erde. Herzlich willkommen, lieber Wiegald.
Ja, ich freue mich sehr.
Cum lari, cum lari.
Ja, genau. Was ist das? Das ist ein Spruch aus meiner Familie. Meine Oma hat das zum Beispiel gerne gesagt, wenn die Kinder sehr entfesselt spielten, dann hieß das also Obacht. Lachen schlägt schnell um ins Gegenteil.
Ach.
Dann gibt's schnell Ärger und blari, weinen. Also aus Lachen wird weinen, wenn man sich den Kopf zum Beispiel anstößt.
Ah, ja. Okay. Gibt es ein Gericht, das du mit dieser Großmutter in Verbindung bringst?
Oh, einige. Meine Mutter, also meine Großmutter, zunächst mal großen Einfluss auch kochtechnisch auf meine Mutter. Meine Großmutter war nämlich Beiköchin auf Norderney in den 20er Jahren.
Oh.
Ja. Und hat lebenslang das gekocht, was sie dort sich so angeeignet hat als Beiköchin. Also dazu typisch war so ein gedeckter Apfelkuchen, den hat sie, glaube ich, in ihrem Leben 16.282 Mal gebacken. Aber auch Hochzeitssuppe, Fasan, gefüllter Fasan hatte sie drauf, das habe ich mehrmals gegessen. Also typische Gerichte der 20er Jahre.
Gefüllter Fasan. Das habe ich aus so 60er-Jahre-Filmen und 70er-Jahre-Filmen vor Augen, weil der wurde, glaube ich, nie einfach nur so zubereitet, sondern dann auch mit den Federn, glaube ich, wurde dann gerne geschmückt, so ein Buffet oder so. Hast du da was vor deinem inneren Auge?
Nein, da jetzt nichts, aber das innere Auge, das zeigt mir, dass die Küche nach dem Rupfen des frisch erschossenen Fasans unglaublich federnreich war. Also das war ein imposantes Bild für mich als Kind auf jeden Fall.
Ich hoffe, dass wir jetzt nicht alle Veganerinnen und Veganer verprellt haben. Seien Sie stark, wir müssen da jetzt gemeinsam durch. Ja, wir müssen uns wieder ein bisschen mehr zumuten.
Ja,
ja, gegenseitig. Du bist in vielerlei Hinsicht ein Gesprächspartner, auf den ich mich gefreut habe.
Das freut mich.
Denn du hast eben familiär, gibt es einiges, was ich dich da fragen möchte. Deine Großeltern väterlicherseits hatten, früher sagte man, einen Kolonialwarenhandel, der dann später Tante-Emma-Laden genannt wurde. Das ist, deine Mutter kommt, glaube ich, aus einer Kneipen- und, ich weiß jetzt nicht, Konditor-Dynastie oder sowas?
Ja, Konditor nicht, aber Kneipen auf jeden Fall.
Also das ist, da werde ich dich gleich noch zu befragen, aber ich würde gerne einsteigen mit einem Thema, das mir sehr am Herzen liegt, ganz persönlich. Du hast ein Buch geschrieben vor 14, 15 Jahren und es hatte auch einen ganz guten Titeln habe ich jetzt nicht im Kopf, irgendwas mit Rattengift oder so. Sag nochmal.
Butterbrot und Läusespray hieß das, was Einkaufszettel über uns verraten. Genau, ich hatte und habe auch weiterhin eine sehr umfangreiche Sammlung von Einkaufszetteln zusammengetragen.
Oh, toll.
Ältesten Exemplare, mittlerweile aus dem Jahr 1999, einige tausend Stück. Und die Hypothese, meine Hypothese lautet, dass nichts so viel über den Menschen verrät, wie ein von ihm verfasster Einkaufszettel, weil das ja eine der ganz wenigen Literaturformen ist, bei denen man nur für sich selber schreibt und nicht für andere.
Vorausgesetzt, man hat ihn selbst geschrieben.
Ja, genau. Es gibt den Spezialfall, dass man für andere schreibt. Ja, da habe ich zum Beispiel ein fantastisches Exemplar, da steht drauf, 3x Bier mehr nicht, ich liebe dich für immer, mein Schatz. So, das sind natürlich Texte, die auch toll. Wiederum bezaubert sind, aber ja. Nicht typisch für Einkaufszettel.
Aber warum glaubst du, dass der Einkaufszettel so viel über oder mehr als alles andere über einen Menschen verrät? Denn die meisten Menschen leben ja nicht alleine. Und das wiederum führt dazu, dass sie für andere, immer noch würde ich jetzt mal sagen, zu 80% sind es Frauen, die als Familienversorgerin arbeiten zusätzlich noch und dementsprechend auch planen, was gegessen, was gekocht wird und dementsprechend auch einkaufen.
Das ist völlig richtig, aber die Art, wie man einen Einkaufszettel verfasst, die ist natürlich dadurch gekennzeichnet, dass du davon ausgehst, dass du die einzige Person bist, die jemals diesen Zettel sehen wird. Das heißt, Orthographie spielt keine Rolle, auch wie man den Zettel verwendet, faltet, zusammenknüllt, auch achtlos eventuell danach liegen lässt, auf dem Parkplatz des Supermarktes. Das verrät ja viel über den Menschen. Und der Inhalt ist dann gar nicht so im Vordergrund stehend.
Also Orthographie sagst du, aber man schreibt doch nicht einfach nur, weil es ein Einkaufszettel ist, aus Lust und Laune mal was falsch, obwohl man weiß, wie man es richtig schreibt.
Naja, man könnte auf jeden Fall.
Heute schreibe ich Brot einfach mal mit Doppel-O, es liest ja keiner, oder?
Ja, man könnte den Eindruck haben, dass die Leute zumindest mal sehr ungefiltert geschrieben haben.
Ach, guck
und
mal.
Nicht noch groß Fachleute im Freundeskreis konsultiert haben. Wie schreibt man Brot mit einem oder mit drei oder mit zwei? Wie war das noch?
Ist doch aber auch wirklich komisch, dass man Boot mit zweien und Brot mit einem
ja,
schreibt.
Ja, wer blickt
oder?
Denn da noch durch?
Ich nicht. Also ich sag schon längst, Kahn dazu. Zu dem einen sage ich Kahn und zu dem anderen sage ich
Leib.
Leib, ja, der ja. Leib Christi, ganz genau.
Ja.
Was steht denn so, was stünde denn für morgen, du bist jetzt gerade auf Tour, aber was stünde denn jetzt für morgen auf deinem Einkaufszettel, auf so einem klassischen eigenen Einkaufszettel?
Bei mir, also, was stünde da so drauf? Also Brot spielt eine große Rolle tatsächlich. Brezen auch.
Kaufst du die immer ein, wenn du einkaufen gehst? Kaufst du dann immer Brot und Brezen?
Ja, das
und, ist. Und schreibst du so die Sachen, die du immer kaufst, diese Standardsachen auch auf?
Weil
du
nein, überhaupt Gehirn, nicht.
Also dann stehen, also steht das nicht drauf, also hast du gerade gelogen.
Das ist eine ganz hypothetische Frage, die du mir stellst. Ich würde jetzt gerade auch auf Tour gar keine Einkaufszettel verfassen.
Nein.
Um damit einkaufen.
Aber sagen wir mal, was stand auf dem letzten Einkaufszettel vor
den
zwei
ich
Wochen?
Verfasst habe. Ist schon ewig her bei mir.
Das kann ja wohl nicht
doch,
wahr
das
sein.
Das ist tatsächlich so. Das hängt damit zusammen, dass
du verheiratet bist.
Dass ich verheiratet bin und ich kriege mit per WhatsApp kriege ich Anweisungen. Mhm. Dann konsultiere ich aber auch verschiedene Hofläden in der Umgegend, weil ich wohne ja
damit machst du jetzt gerade viel wieder wett.
Ja, und diese Hofläden haben ist davon abhängig, was in deren Sortiment gerade so, was der Automat so hergibt. Wir sind ja, langsam kommen wir ins Automatenzeitalter, wo du jetzt nicht die Fachverkäuferin als Gesprächspartner hast, sondern nur den Automaten. Und den frage ich dann, grüß Gott, was gibt's denn heute
im
so?
Im Hofladen?
Im Hofladen, genau. Ja.
Da denkst du, du gehst mal in den Hofladen, weil da der Uli sagt, hier, schau mal, haben wir hier eine super alte Apfelsorte, die ist so ein bisschen sauerlich im Abgang. Und da ist jetzt
Ein Automat.
Herr Boning, wir haben hier 12 Äpfel. Haben Sie Ihre Mastercard dabei?
Ja, so ähnlich. Außer, dass Sie ja noch gar nicht sprechen. Aber das kommt alles. Da bin ich wiederum ganz optimistisch.
Hallo,
also der
Herr
sprechende
Boning.
Automat, der
möchten
kann
Sie von einer Frau oder von einem Mann?
Das weiß der alles schon vorher. Der scannt dich ab und weiß dann schon, hier leichter Akzent, ich darf nicht übertreiben. Ist eine Frau, rauchiges Timbre. Oder man gleich so, echt, also klingt wie Bettina Rust auch. Vielleicht kannst du auch die Lizenz vergeben.
Oh, würde ich wahnsinnig.
Das nicht so.
Okay.
Keine Ahnung.
Also das ist die Zukunft, glaube ich.
Möchten Sie noch ein halbes Schwein mitnehmen?
So,
wir haben gerade geschlachtet.
Das klingt ja gut, wenn du das sagst. Das ist dann so wie ein Navigationsgerät.
Ja.
So, und ich habe mir neulich einen Bekannter, der also einen Dönerladen hatte, der hat jetzt aufgegeben und gesagt, dafür stelle ich da zwei Automaten hin. Das ist einfach besser heutzutage. Das ist die Zukunft, das machen alle so.
Dönerautomaten?
Nee, der hat noch nicht mal Döner drin, so Sachen des alltäglichen Bedarfs. Also ich glaube, er meint damit
auf dem Land, in diesen ländlichen Regionen.
Okay. Ja, immer noch Speckgürtel von München. Also ist noch nicht mal richtig Land. Das ist irgendwie mehr so eine Art, so eine Mischung aus Gewerbegebiet und Saint-Tropez. Also Herrsching am Ammersee, irgendwann so dazwischen. Keine Ahnung.
Hallo. Okay. Und ich finde das ja gerade so malerisch. Also ich brauche jetzt nicht den Rudi, der gerade vom Feld kommt, oder die Marie, die den Kuchen gerade gebacken hat. Aber ich weiß, als ich vor 3 Jahren oder so das letzte Mal auf Sylt war, ich weiß, wie das klingt, da fand ich das so schön beim Spazierengehen, dass da überall immer mal wieder so Tischchen standen,
ja,
ne, mit Marmelade, mit Honig, mit Gemüse, Obst, genau, und so weiter. Also, und das Schönste daran war nicht nur die Regionalität, sondern das Vertrauen.
Ja, die Kasse des Vertrauens, das ist natürlich was ganz Schönes.
Das ist so schön. Das hat mir auch immer an München früher so gut gefallen, mit diesen Zeitungsautomaten, als es noch Zeitungen gab.
Tageszeitungen. Ist auch noch. Es gibt einfach keine Zeitung mehr von da, aber die Automaten stehen immer noch da. Vielleicht kommen da jetzt so die Senftöpfchen rein und so, dann kann man die gleich weiterverwenden.
Aber das finde ich schon auch gut.
Ja.
Obwohl es natürlich nicht besonders, es ist jetzt kein Schritt in Richtung Persönlichkeit, dass man mal sich miteinander austauscht, aber es ist trotzdem, hat was mit Gemeinschaftlichkeit zu tun eben, ne? Weil es sagt, ich vertraue dir, ich glaube, dass du jetzt auch wirklich 3,50 € für diese Marillenmarmelade da hinlegst. So.
Richtig. Mhm. So. Das ist natürlich das Beste. Also man wünscht sich ja eine Welt, in der es nur Kassen des Vertrauens gäbe. Es lässt sich vielleicht nicht überall so durchsetzen, zumindest so, dass man am Ende eine saubere Buchführung hinkriegt.
Wahrscheinlich
nicht.
Weiß ich
nicht genau.
Ja. Wir wissen es nicht.
Ja. Wird man auch nicht ausprobieren in nächster Zeit.
Gibt oder gab es Lebensmittel, an denen du hängst oder gehangen hast, die aus dem Sortiment genommen wurden?
Ja. Also erstmal die Grundnahrungsmittel meiner Kindheit. Das war ein Tritop.
Aber der ist doch wiedergekommen.
Der ist dann wiedergekommen.
Aber eine Weile war der weg.
Ja. Schmeckte etwas anders. Und vor allen Dingen habe ich den ja immer unverdünnt. Nicht nur, das ist übertrieben. Also nein, nicht nur. Aber der schmeckte auch in der unverdünnten Version damals sehr prägnant. Quench Getränkepulver auch, ist auch wiedergekommen.
Abgefahren. Das sind zwei Erinnerungen, die ich habe an Ponyhof.
Ja.
In Norddeich,
ja,
bei Büsum.
Aha.
Und da gab es eine Mädchenklique, bei der ich nicht dabei sein durfte und die mich auch nie Anteil nehmen ließen.
Ja.
Und die haben Tritop bekommen. Und einmal waren die alle weg und ich war da. Und da bin ich einfach an diesen Schrank gegangen und habe das unverdünnt, ich habe einfach so eine Kappe genommen und habe das unverdünnt getrunken. Ich weiß nicht, was da in mich fuhr.
Eine Kappe, wie eine Kappe Lenore.
Na, das war wirklich, aber so genau so, ganz genau so, es schmeckte es und roch es auch wahrscheinlich.
Ja,
das war auch sofort die Strafe dafür. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Es war furchtbar.
Ja.
Und und dieses Quench, das gab es da in einem Laden.
Ja.
2-3 Kilometer entfernt, da machten wir so Fußmärsche hin. Und das war so Himbeer, oder? So ein Granulat.
Nee, so orangig. Also so eine Art Fantasie-Orange.
Ich kannte das als so violettes
Vielleicht
Zeug.
Schon später. Ja.
Vielleicht.
Vielleicht
ist dann später. Und da füllte man auch Wasser zu, aber wenn man das nicht
kann. Ja, man kann das auch mit einem Teelöffel direkt aus der Dose essen. So habe ich das auch gemacht.
Du hattest das in der Dose?
Gab es in der Dose damals.
Guck mal, wir sind ein Jahrgang, aber wir sind dann doch sehr unterschiedlich sozialisiert worden.
Richtig. Ein Lebensmittel, das ist in der Form fast gar nicht mehr gibt, wie ich das gelernt habe, aufgrund meines Großvaters, den ich persönlich nicht kennenlernte. Der ist zu früh gestorben. Aber er hatte ein Lieblingsessen, nämlich Buchweizenpfannkuchen, zubereitet mit Kaffee. Ja. Der hat Kaffee statt Wasser genommen, um dann daraus Buchweizenpfannkuchen herzustellen. Und das wurde dann mit Speckstreifen dargereicht. Und dieser Buchweizengeschmack, den gibt es in Deutschland gar nicht mehr. Man hat erfolgreich den Buchweizensorten diesen Eigengeschmack abtrainiert, weggezüchtet. Der schmeckt nur noch so ganz leicht nach Buchweizen. Und dann habe ich zusammen mit meinen Eltern, als mein Vater noch lebte, eine große Suchaktion gestartet. Wir suchten den Buchweizen mit diesem Geschmack, den wir da vermissten. Und wir wurden fündig in einem russischen Supermarkt dann in Oldenburg-Rheinbrück. ein besonderer Kauf, weil das ist so große Tüten und da ist so ein sowjetischer Traktor abgebildet auf dieser großen Plastiktüte. Also es gibt noch irgendwo in Vordersibirien, werden noch dieser alte Buchweizen hergestellt.
Neben so einem Atomkraftwerk wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich, genau. Und an der Kasse wurde mein Papa gefragt, sammeln Sie Treuepunkte? Und er sagte, nein, Treue ist nicht meine Stärke. Und meine Mutter guckte sehr konsterniert. Also es war ein denkwürdiger Einkauf auf jeden Fall. Und dieses Paket mit dem sowjetischen roten Traktor, das habe ich lange verwendet und mit Genuss verzehrt danach.
Aber was für eine gute Idee. Kaffee, ich überlege gerade, also ich beim Speck war ich dann wieder raus. Mhm, aber bei der Vorstellung, dass man, weil ich mochte früher, kennst du das Eis Cappuccino, da erinnert sich kein Mensch dran. Ja. 1,30 hat das gekostet. Ja. Oh, das war so ein brauner Becher, ganz oben in der auf der Langnese-Liste.
Ja.
Und eigentlich kriegte man den nur, und eigentlich war das auch so ein eher so ein Tanten- und Oma-Eis. Mhm, aber wenn du einmal das war eine Mischung aus Vanilleeis, wie so eine Mokka-Soße, Kaffee. Unfassbar lecker. Und ich überlege gerade, was man mit Kaffee noch so pimpen kann, vielleicht in Verbindung mit Vanille.
Also damit könnte man sich mal einige Wochen,
beschäftigen.
Einfach alles, was man jemals gekocht hat,
nochmal mit Kaffee zu kochen.
Ja. Ja.
Eine Wantan beispielsweise.
Ja, könnte sich lohnen.
Wer weiß. Aha. Erstmal denkt man nein, aber heute ist ja so vieles möglich.
Richtig.
Was fällt dir denn ein als typisches Gericht deiner Kindheit? Was würdest du sagen?
Also ganz spontan jetzt erstmal montags war der Tag, an dem meine Mutter immer einkaufte und dann gab's nur Nudeln mit Ketchup. Also das war aber ein Gericht, das meine Schwester Melanie und ich dann, also sehr oft, weil es ja jeden Montag gereicht wurde, verzehrt haben. Ferner erinnere ich mich natürlich als Oldenburger an diese ständigen Grünkohl- und Pinkelessereien immer im Winter, was mir als Kind nicht schmeckte, das hat sich aber geändert. Und schließlich war meine Mutter auch immer mal im Krankenhaus und dann musste mein Vater kochen und da gab's dann, weil mein Vater aus einem Kurzwaren, beziehungsweise eigentlich einem Eierhändler-Haushalt kam und mein Vater, wie auch meine Onkels, mit Knickei großgezogen wurde. Und zwar weitgehend ausschließlich. Das waren die kaputtgegangenen Eier im Großhandel.
Ach.
Und damit, also Spezialrühreier, wie mein Papa sagte. Merkwürdigste Kombination, die er sich dann einfallen ließ. Und nachdem meine Schwester und ich einmal unseren Unmut kundtaten nach Wochen des Rühreiessens, sagte, jetzt musst du mal was anderes geben, da zauberte er eine Dose auf den Tisch mit einem kompletten Eisbein. Sowas ist auch typisch Mitte 70er Jahre. Eine große Dose wie für den Industriegebrauch. Da drin war ein Eisbein mit Borsten noch dran. Das wurde dann so erhitzt im Wasserbad und auf den Tisch gestellt. Oh, und ich erinnere mich an den konsternierten Blick meiner 3 Jahre jüngeren Schwester. Und wir dachten, das kann man doch gar nicht essen. Was ist das für ein merkwürdiges Objekt, das da mittig auf dem Tisch abgestellt wurde?
Um Himmels Willen.
Ja, das sind jetzt 3 Dinge, die mir einfallen und wahrscheinlich auch eben viele andere Gerichte auch.
Väter haben in der Zeit ja manchmal ganz unbeholfen zu diesen Hering in Tomatensoße Dosen gegriffen, die es auch heute noch gibt. Weißt du noch?
Ja, die habe ich auch selber. Nach denen habe ich auch selber schon gegriffen.
Ja.
Jetzt nicht mehr so häufig, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen.
Ich weiß noch, ich kenne den Geschmack noch ganz genau. Ja, Graubrot, bisschen Butter und dann das.
Dann gab es die Variante Mexicana mit vereinzelten Maiskörnern in der Tomatensoße. Genau.
Ah ja.
Ja.
Und hast du was Besonderes bekommen, wenn du krank warst und oder Geburtstag hattest und dir was wünschen durftest?
Ja, ich hatte mal Mandeloperationen, wie viele im Jahr 1974 war das. Und da wurde man ja geködert mit
Eis,
genau. Also man sagte, das ist eine tolle Sache, weil du kannst von morgens bis abends kannst Eis essen. Eine einzige mickrige Scheibe Fürst Pückler wurde mir dahin gelegt.
Wie bitte?
Eine einzige Scheibe Fürst Pückler. Das hat mich bis heute von der Medizin getrennt. Also ich lege keinen Wert mehr auf Umgang mit Medizinern.
Nein, da hätte ich auch gesagt. Also
Betrüger.
Ab jetzt nur noch.
Ja, vorher ködern und dann.
Erinnerst du dich an diesen Tante-Emma-Laden? Nein, der war schon
Habe ich nie gesehen. So. Meine Oma Maria hieß sie, die ist 1953 gestorben. Die war eigentlich für diesen Kurzwarenbetrieb zuständig. Danach hat meine Tante Margret das noch gemacht. Ich bin ja erst 1967 geboren. Mein Opa Georg ist 1969 gestorben. Wie gesagt, eigentlich Eiergroßhändler. Aber dieser Laden in der Düsternstraße in Wildeshausen, der war sehr beliebt, so auch als Plauderstätte Also, ja. Aber ich habe den nie gesehen, nie betreten. Aber ich erkenne dieses Einzelhändler-Gen, ja, habe auch ich in mir. Also es gibt so diese aufgebohrten Tante-Emma-Läden wie an der Koppel in Hamburg, St. Georg. Da gibt's so einen traditionsreichen Mini-Supermarkt und der alte Geschäftsführer trug immer so einen weißen Kittel. So, und ich war immer unglaublich neidisch. Ich wollte auch an dessen Stelle in diesem Supermarkt stehen und diesen weißen Kittel, ja, tragen. Das wäre für mich auch ein Beruf gewesen. Also wäre ich jetzt nicht hier Podcast-Beiträger und sonstiger Content-Provider geworden. Das wäre für mich was geworden. Merke ich heute bei jedem einzelnen Supermarktbesuch. Das ist mein Zuhause.
Also du bist auch ein Einkäufer, weil es gibt ja, ich kenne auch ganz viele Leute, die sagen, ich hasse es. Ich gehe nicht gerne einkaufen und ich finde es so toll.
Ich liebe es. Ah, ja. Ich gehe durch, ja, diese Regale, ja, und schaue mir das,
ja,
an. Der Kapitalismus hat große Nachteile, aber er hat auch einen großen Vorteil. Diese Warenvielfalt, mhm, die erschlägt, mhm, mich, die belebt mich, die erfrischt, mhm, mich. Ich gucke mir das einfach gerne an, was es da alles gibt. Dann gibt es da neue Sardellenkonserven. Nicht mehr nur Mexikaner, wie früher, jetzt auch aus Frankreich. Ja. Und dann freue ich mich und nehme das zur Kenntnis und denke mir, ja, schön.
Mhm. Ja, okay. Gut, fass doch bitte mal unter deinen Stuhl. Da, ja, ist ein Topf. Hol ihn hervor.
Oh, hier, das ist so Steingut.
Und zieh mal den ersten Begriff.
Dinkelnudeln.
Na?
Bin ich gar kein Fan von.
Hast du mal probiert?
Ja, habe ich schon diverse durchprobiert, jo, ja. Aber bin ich jetzt, nee, ich bin der klassische Weizenpasta-Esser.
Und hast du, und dass du da so ein Drittel untermischst oder so?
Auf die Idee bin ich jetzt überhaupt noch nie gekommen. Ich bin strikt dagegen, Nudelverpackungen aufzumachen und nur einen Teil zu kochen und den anderen aufzubewahren. Die ganzen Nudeln werden gekocht. Und zur Not kann man, weil dann kann man es ja dann wieder in der Badewanne, Entschuldigung, jetzt
die schlecht. Okay.
Man kann es in der Bratpfanne wieder erwärmen. Badewanne geht zum Beispiel nicht.
Doch, Badewanne geht auch, wenn du sehr viele Nudeln machst.
Und sehr heißes,
und ich
mein, Wasser.
Du hast insgesamt 5 Kinder. Muss ja wirklich, genau, viele Leute bekochen. Genau. Und dann ist so ein Topf manchmal zu klein, dann nimmt man halt eine Badewanne.
Richtig, ich war 1993 in Paris auf einer Party einer Freundin, die dort studierte. Und dort gab es Guacamole für eine große Festgemeinschaft, zubereitet in der Badewanne,
oh,
der Studentenwohnung. Und das war ausgesprochen, okay, imposant.
Aber das ist wirklich...
Ja, man hatte natürlich auch so ein bisschen Sorge, ja, dass, ja, die hygienische...
Ja,
und so weiter. Okay, aber das schmeckte dann ganz prima und war auch sehr viel Knoblauch drin, was ja auch antibakteriell wirkt.
Also, ja, also Guacamole?
Ja, in der Badewanne.
Mhm, okay, na guck mal, da fragt man nach Dinkelnudeln und kriegt solche Geschichten. Was ist denn der nächste Begriff?
So, ich grüße mal weiter. Dinkelnudeln jedenfalls eher nicht. Was haben wir hier? Zahnseide. Oh ja, es gibt ja so ganz das häufige Phänomen, dass man sich zum 1.1. Vorsätze vornehmen ist doppelt gemoppelt. Wie sagt man denn? Man fasst Vorsätze.
Sehr gut.
Und selten ist es in meinem Leben gelungen, Vorsätze dann auch tatsächlich im Alltag zu implementieren.
Dabei bist du voller Selbstdisziplin.
Ja, mag schon sein, aber was, wenn es um diesen Vorsatz zum, den Neujahrsvorsatz geht, hat das selten geklappt. Aber mit der Zahnseide hat es wirklich funktioniert.
Seit
das müsste Anfang des Jahrtausends, des derzeitigen Jahrtausends, da so um den Dreh. Da hatte ich mal mit Parodontose zu tun und, ja, ein Arzt sagte, Zahnseide, das wäre eine Lösung. Und dann tatsächlich. Und Möbelpolitur anwenden. Das war genau das Jahr. Also aber zwei Dinge, die nichts miteinander zu tun haben.
Ich dachte schon.
Nein, Möbelpolitur,
ja, ja,
nicht,
ja,
auf die Zähne auftragen. Aber es war auch ein Vorsatz,
ja, ja,
der,
ja,
mehrere Jahre jedenfalls erfolgreich,
ja, interessant. Wird. Okay.
Ja. Ich leg
gut, Arbeit, ja, an, bitte. Und noch einen.
Was hat eigentlich Zahnseide jetzt, wenn ich mal nachfragen darf? Naja,
mit Essen zu tun.
Ach so, indem du die, ja doch, ja, ich muss mehr nachdenken. Lustige Küchenartikel, Presse, Tasse, Schürze. Ja, ich habe diverse Schürzen.
Hast du lustige Küchensachen, hast du sowas?
Ich hatte mal ein T-Shirt, auf dem steht Bier formte diesen wunderschönen Körper.
Oh ja.
Das ist so ein Klassiker, aber das ist ja kein Küchenartikel. Wobei man damit natürlich auch Teller abputzen kann in der Endtrocknung.
Ja. Ja.
Dann eine Schürze, meine Frau hat mir aus Palermo unlängst eine Schürze mitgebracht mit lauter Zitronen drauf. Das ist ein starkes Design, aber ich würde nicht in einem, also eine unfreiwillige Komik ist der Lohn der Schürze, zumal mit einem passenden Hut und zwar so eine Schlägermütze. Also was man jetzt auch in der Küche eigentlich nicht tragen würde. Das fand ich aber ganz ulkig. Das ist der einzige lustige Küchenartikel, der mir in diesem Zusammenhang einfällt. Ansonsten nicht wirklich.
Ich finde, es ist auf jeden Fall ein sehr positives Zeichen in puncto Patriarchat, dass deine Frau dir eine Schürze mitbringt und du das gar nicht so schlecht
findest. Ja. Ja, genau. Ich könnte meiner Frau eine Schürze mitbringen, aber den Gedanken bin ich noch nicht gekommen. Genau.
Das ist ein sehr gutes Zeichen.
Die Schlägermütze wird. Und bitte setz diese Mütze dazu auf, weil sie sieht so ulkig aus.
Ja. Okay.
Werbung.
Heute würde ich gerne eine kleine Exkursion zum Thema Salz unternehmen. Und das Wichtigste vorweg, jedwede gesundheitliche Bewertung möchte und muss ich an dieser Stelle ausklammern. Stattdessen habe ich einfach ein paar Punkte zusammengesucht, die sich um Salz drehen. Falls ihr jemals in irgendeiner Quizshow sitzt und gefragt werdet, woher der Begriff Salär für Entlohnung stammt, dann könnt ihr lässig lächeln und sagen, haha, vom lateinischen Wort Salarium, was Salzration bedeutet. Die Römer zahlten Soldaten und Beamten einen Teil des Lohnes in Salz aus. Das war damals extrem kostbar, gar nicht unbedingt als Gewürz. In erster Linie diente es der Haltbarmachung von Lebensmitteln als Konservierungsmittel. Also die Fermentierungsfans unter euch nicken längst. Und auch der deutsche Begriff Salz leitet sich vom lateinischen Salarium ab. Wenn ihr trotzdem nicht die Million gewinnt, weint ruhig, lange und laut. Tränen schmecken ja salzig und das kommt so. Die Tränenflüssigkeit wird in den Tränendrüsen produziert, die liegen über den Augen. Das Wasser dafür ziehen sich die Drüsen aus dem umliegenden Gewebe. Dafür stellt die Tränendrüse Salz zur Verfügung. Wie wir wissen, fühlt sich Wasser von Salz angezogen. So also läuft das. Wann habt ihr das letzte Mal geweint? Hoffentlich vorhin, hoffentlich vor Freude. Hurra! Eine neue Episode Toast dabei. Dieser Podcast will das Salz in der Suppe eures Lebens sein. Dann gibt's natürlich verschiedene Salzarten. Zum Beispiel Salz, das aus Meerwasser gewonnen wird. Oder Steinsalz, das man in fester Form unter Tage findet. Himalaya-Salz ist so ein Steinsalz. Dann gibt es Siedesalz, für dessen Gewinnung zum Beispiel unterirdische Seen und Grundwasser genutzt werden. Fleur de Sel kennt ihr. Ich erinnere mich an ein Jahr, in dem mir 4 Leute unabhängig voneinander Fleur de Sel schenkten. Ich wusste vor lauter Salz gar nicht mehr, wo mir der Kopf stand und verschenkte 3 davon im Laufe der Zeit einfach weiter und hoffe jetzt gerade, dass keine der schenkenden oder beschenkten Personen zuhört. Es gibt Inka-Salz, das aus unterirdischen Seen in den Anden Südamerikas gewonnen wird. Im DM-Bio-Sortiment findet ihr Kräutersalz ohne Jod und mit Meersalz. Es hat viele Fans, gerade unter den Quarkkartoffelesserinnen und Essern. Ich wollte dem Salz heute erstmal diesen roten Teppich ausrollen, um ihn zum Schluss wieder ein bisschen einzurollen. Denn ich möchte euch die knusprigen Mini-Brezeln aus feinem Dinkel ohne Salzaufstreu vorstellen. Ebenfalls im DM-Bio-Sortiment. Eine sehr gute Idee. Meine Salzaffinität auf kleinen oder großen Brezeln ist tagesformabhängig. Manchmal ist es mir zu viel und dann schnipse ich die Salzdinger weg oder ich knipse sie ab, was mit diesem Produkt hier völlig unnötig ist. Die Mini-Brezeln enthalten zwar auch Salz, 2%, um genau zu sein, aber das Laugengebäck wurde eben nicht nochmal extra damit garniert. Ich finde das eine super Alternative, gerade auch für Leute, die ihren Salzkonsum ein bisschen im Auge behalten müssen. So, zurück zum Gespräch. Gehen wir nochmal zurück in deine Kindheit. Wie habt ihr als Familie zusammengegessen? Habt ihr zusammengegessen? Deine Mutter war berufstätig, Bankkauffrau, dein Vater war Bankkaufmann, oder?
Meine Mutter hat ihren Job an den Nagel gehängt dann, als die Kinder da waren.
Ja. Ihr seid zu zweit, ne? Schwester und du.
Schwester und ich, genau. Jetzt ist das so, väterlicherseits komme ich ja so aus so einer eher bäuerlichen, die Bonings, Südoldenburg, Oldenburger Münsterland, eine sehr deftige, laute, tollkühne Landbevölkerung. Die haben, also mit 40 starb man an Altersschwäche, das waren so Moorbauern. Die aßen auch zeitlebens Buchweizen in allen Varianten, weil was anderes gab es einfach nicht. Und Eier halt, wenn man eben an der Quelle war und Knickeier hatte. Mütterlicherseits sah die Sache anders aus. Also polnische Vorfahren, aber Bürgertum aus Polen. Also die konnten mit Messer und Gabel essen. Eine besondere Konstellation in diesem Fall. Nach dem Krieg kamen die dann aufeinander. Protestantische, wie sagte man, preußische Staatsbürger polnischer Zunge. So hieß das im 19. Jahrhundert. Mhm. Und dieser bürgerliche Aspekt, dass man mit Messer und Gabel isst, und zwar jede Mahlzeit, das wurde auch bei uns am Tisch mit Werf von meiner Mutter eingefordert und zelebriert.
Ich habe vorhin schon erwähnt, aus einer Kneipendynastie.
Ja.
Gastronomie ist ja immer, macht was Besonderes mit den Menschen. Spaß.
Also mein Urgroßvater Gerhard Jatz, der war eigentlich Bankdirektor bei der Darmstädter und Nationalbank, die erste Bank, die 1929 beim Schwarzen Freitag pleite ging. Da war nun dieser Autodidakt und Bankdirektor, auch eine Kombination, die heute völlig undenkbar ist, der musste umsatteln. Der versuchte gar nicht erst bei einer anderen Bank unterzukommen, sondern er kaufte den Dötlinger Hof in Dötlingen, heute noch existierendes Lokal, und er machte dort was ganz Neues, nämlich Eventgastronomie.
Ui.
Auktion und Essen am Sonntag.
Gute
und meine Oma Gerda lief als Nummerngirl immer dann mit den Losen.
Nein.
Und mein Urgroßvater hat gesagt, so, jetzt haben wir hier, keine Ahnung, was der so verkloppt hat, da irgendwelche Ölbilder oder so, werden das gewesen sein. So, und der Dötlinger Hof, das lief lange. Meine Oma wurde davon eben sehr geprägt, wurde dann Beiköchin in Norderney oder auf Norderney, dann später, als sie eine junge Frau war. Und daher ist dieses Gastronomische, meine Mutter ist auch dann in einer Gaststätte bei Tüt, hieß sie im Volksmund, ich weiß gar nicht, wie die sonst hieß, an der B75 in der Stadt Wildeshausen ist sie groß geworden und hat dort auch meinen Vater kennengelernt, der dort einkehrte immer mal. Also Gastronomie spielt da in der Familie Kaminski mütterlicherseits auf jeden Fall eine große Rolle.
Oh, Kaminski hättest du geheißen.
Hätte ich geheißen dann, ja.
Mhm. Also habt ihr als Familie zusammen gegessen?
Ja.
Genau.
Mein Vater ist ja auch dann selber Bankangestellter gewesen, trug seinen Nadelstreifenanzug. Dann gab es immer aus diesem klassischen ostfriesischen Geschirr einen Tee für meinen Vater, den bereitete er sich selber zu.
Abends,
genau. Und dann so Brotzeit, so, aber immer mit Messer und Gabel gegessen. Also das liegt meiner Mutter bis heute nicht, irgendetwas ohne Messer und Gabel zu essen.
Brotzeit heißt Abendbrot.
Ja, so Abendbrot hieß das damals dann richtig.
Und bist du so Teewurst, grobe Leberwurst, so ist das
genau,
so die...
Das sind so die Produkte der Kindheit. Das stand so auf dem Tisch, Teewurst, richtig, die grobe Leberwurst und dann natürlich diese norddeutschen speziellen Dinge, so Knipp und so etwas, was man so in Bremen eigentlich isst.
Knipp sagt mir gar nichts.
Das ist so eine merkwürdige Hackgrütze. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch... Ja, das wird noch gegessen in Bremen.
Das ist doch tierischen Ursprungs.
Absolut.
Blut, ganz viel Blutkram oder
das
so?
Das ist dann Blutballen, das gab's
auch. Oh Gott, schon das Wort.
Ja, das gab's, aber in meiner Kindheit wurde sowas gerne verzehrt. Ist nun mal historischer Fakt.
Hättest du als Kind irgendetwas selbst kochen können, außer Rührei?
Nein, kann ich mich nicht dran erinnern. Also meine Mutter mag mir mal das eine oder andere gezeigt, haben wir ja jetzt Nudeln zubereitet, aber nicht wirklich. Große Fortschritte habe ich erst gemacht, nachdem ich ausgezogen bin.
Aha, ja. Du bist mit 18 ausgezogen, du hast Zivildienst gemacht, ne?
Zivildienst in Bremen und dann wohnte ich mit einer Masseurin zusammen, die mir erst einmal die Grundlagen der Kochkunst beigebracht hat. Und Gott sei Dank hatte ich dann mehrfach, wenn ich gerade immer so Revue passieren lasse, mit Freundinnen zu tun, die sich meiner angenommen haben und ich viel von denen mitnehmen konnte, was Kochen anging. Und dann kann ich mich erinnern, einer der ersten Tage meines Zivildienstes, da ging ich in einen Supermarkt in der Stadt Bremen, wo ich Zivildienst machte, und dort kaufte ich Pfirsichhälften in einer Dose und auf der Rückseite war ein Rezept für Rinderlende mit Pfirsich.
Oh.
Ja. Genau. Und das hat mich noch im Supermarkt fasziniert. Ich dachte, wow, man kann also Rinderlende mit Pfirsich kombinieren. Das wird sofort ausprobiert. Und das war mein erstes Gericht, das ich jetzt so zubereitet habe, jenseits der Miraculi-Welt. Also schon in der Dosenwelt angekommen. Ein Entwicklungsschritt weiter.
Na guck.
Ja.
Und hast du das für euch beide gemacht oder nur für dich?
Ich glaube, für uns beide. Ja.
Hast du es danach noch jemals wieder gemacht?
Nein, nie.
Scheint vielleicht nicht so.
Nein, das war der. Ich konnte damit auch nicht richtig Eindruck schinden. Ja.
Naja.
Ja, so ist das. Aber muss ja irgendwo anfangen.
Und wenn wir in die Jetztzeit springen.
Ja.
Deine Zwillingskinder sind schon erwachsen, also so. Das heißt, so. Und du hast jetzt, ihr habt gemeinsam deine Frau Theresa, Opernsängerin, und du, ihr habt verhältnismäßig junge Kinder. Ich glaube, zwei sind recht jung und eins ist so mitteljung.
Ja, also zwei, fünf und sechs. Und da kochen wir beide, Theresa etwas häufiger als ich, aber ich auch sehr gerne. Ich bin so der Eintopfkönig.
Du hast doch so eine Zitronenschürze, ne?
Ich habe auch die Zitronenschürze, genau. Und ich koche auch gerne und bin vor allen Dingen ein, also eintopfmäßig bin ich gut aufgestellt. Das habe ich wirklich gelernt.
So. Und liegt dir was, apropos Lernen, liegt dir was daran, dass deine Kinder bestimmte Regeln bei Tisch ist ja schon fast eine Regel, es so zu formulieren, also am Tisch beim Essen befolgen?
Habe ich leider nie geschafft, so durchzusetzen mit der, mit diesem eisernen Handfeger, mit dem meine Mutter das
hat. Hat sie?
So, ja. Das hat sie schon, ja, ja, das war halt so ein Bankerhaushalt, also das ist
also
ja das A und
O.
Die Seriosität des Bankers besteht ja im Wesentlichen darin oder bestand damals, dass man Nadelstreifenanzug trug und essen konnte mit Messer und Gabel, das war das A und O. Das ist heute beides, glaube ich, auch nicht mehr so. Also der coole Banker im Internet, in der Internetbank, der muss, ja, genau, ist ja auch ein Automat.
Der, der ist, ja, genau.
Das, den gibt es ja gar nicht mehr.
Nein.
Das sind ja Automaten.
Der lebt allein in seinem Loft, der Automat.
Richtig. Ja, ja.
Eure Küche, ist das eine offene Küche? Also so, dass man, dass es gleich ins Wohnzimmer geht und dass da ein großer Esstisch ist, an dem alle Platz nehmen? Oder?
So, wenn man das so formuliert schon, ja. Da ist jetzt keine Tür, die man... Keine Schwingtür oder sonstige Tür, die man.
Nein, aber es ist jetzt nicht wie bei mir zum Beispiel, da siehst du, ist alles in einem Raum, ist das Wohnzimmer und da ist das,
ja, so, das
Esszimmer
ist so,
und die Küche so zusammen.
Räumlich abgeteilt, das ist so ein modernes Reihenhaus eigentlich mit, und das geht dann so ein bisschen ineinander
über.
Ja, stimmt.
Und hängen Bilder von den Kindern mit einem Magneten an der Kühlschranktür, wie man das aus Serien kennt?
Nee, die haben so eine eigene Spielküche nebenan, also das ist eigentlich eine Doppelküche, die Erwachsenenküche und daneben so eine Spielküche und da drüber sind so Wechselrahmen mit Kinderbildern.
Und kochen die in ihrer Spielküche?
Haben sie viel. Das jetzt aber inzwischen wird da...
Kann man Gästezimmer draus machen.
Ja, jetzt warten wir noch. Der Oskar, der wird da auch noch wieder drin kochen und danach kann man dann auch das zum Brennholz überführen.
Gibt es was, das alle mögen?
Essen, das alle mögen? Ja, so Stichwort Süßkram, da kannst du schon, das ist aber uns allen... Ja, glaube ich, zu eigen, dass du mit dem Geschmackstyp süß kannst du viel punkten.
Ja. Und auch der Klassiker, dass so Brokkoli und Karotten und so warmes Gemüse ungern gegessen wird?
Nein, gar nicht. Mathilda isst sehr gerne Brokkoli. Oskar auch. Ja, erstaunlich. Aber da ist offenbar irgendwas im Gang.
Und was isst du am allerliebsten?
Was ich immer. Also ich bin ja mehr Gourmand als Gourmet. Ich kann mich also für ganz viele Sachen auch in großer Menge erwärmen. Ich kann auch zu jeder beliebigen Tag- und Nachtzeit unglaubliche Mengen vertilgen. Also das ist, bei mir ist immer ein Willensentschluss vonnöten, der mich von der Tafel aufstehen lässt. Wenn dieser Entschluss nicht fällt, dann esse ich einfach immer weiter und kann das auch immer gut vertragen. Also, dass ich nicht schlafen kann, weil ich zu viel gegessen hätte,
das
ist mir
vor.
Noch nie passiert. Nein. Und da freue ich mich sehr. Also natürlich muss man dann aufpassen, dass man nicht furchtbar dick wird über die Jahre. Aber ist das nicht schön, dass da mal einer erstmal einen gesunden Appetit hat?
Na, absolut.
Und das auch zelebrieren
kann. Wer sagt
das
denn schon?
Ja, aber mir gefällt das.
Und da hilft dir dann wahrscheinlich, dass du seit jetzt nunmehr 25 Jahren nicht extrem, aber doch Ausdauersportler bist, ne?
Ja.
Also du hast irgendwann angefangen mit dem Marathonlaufen. Damit können wir ja mal, das können wir ja jetzt mal hier einführen. Und als Menschen, die anfangen mit Marathon, die, ist jetzt meine bescheidene persönliche Feldforschung, die fangen nicht nur an zu laufen, sondern damit gehen auch noch andere Veränderungen einher. Also man raucht weniger oder hört sogar auf mit dem Rauchen.
Ja.
Man isst anders. Also zuerst läuft man nur, dann läuft man schneller, dann läuft man besser. Und durch diese ganzen Verbesserungen und durch die Veränderungen des Körpers gehen da passieren oft noch so andere Veränderungen, die dann vielleicht sogar auch leichter fallen, weil man weiß, ne, man fühlt sich dann besser und so weiter. Wie war das
Ziel
bei dir?
Vor Augen. Also ich habe erstmal weiter geraucht. Ich rauchte damals gar nicht so wenig, stellte dann aber irgendwie fest, dass sich das nicht so richtig gut verträgt. Und dass, wenn ich jetzt meine sportlichen Ziele, damals wollte ich auch noch schnell Marathon laufen und so, wenn ich die also erreichen bin, tue ich gut daran, jetzt nicht eine ganze Schachtel zu rauchen, sondern sagen wir mal 5 pro Tag. Das war so das Ziel. Und ich habe dann ja immer so Buch geführt, also Bürokratisierung des Körperlichen habe ich da, sagen wir mal, im Jahr 2000 für mich persönlich stark vorangetrieben. Und auch die Anzahl der gerauchten Zigaretten neben Ruhepuls und anderen Werten immer strikt notiert.
Ja.
Gott sei Dank habe ich dann inzwischen schon vor langer Zeit das Rauchen dann auch ganz aufgegeben.
Ja.
Mich beim Essen zu beschränken, das ist mir nur phasenweise unter großen Frustgefühlen gelungen. Da sehe ich auch mittlerweile gar keinen Sinn mehr drin. Das muss irgendwie so funktionieren.
Hast
indem
du mal,
ich mehr Aktivität.
Hast du mal auf Zucker verzichtet? Hast du das versucht?
Nee, habe ich nicht versucht. Mm. Nee, das. Also ich habe auch noch nie gefastet. Also ich habe mal so geliebäugelt mit dem Gedanken, aber nee, dann wurde mir Vanilleeis mit Pistaziencreme angeboten. Ja, so das ist in der Art passiert immer. Und dann ist ja. Das schon wieder hinfällig für mich. Ja. Und auf Zucker verzichten,
weiß ja, ich, das ist, also, wie du gerade redest, ich glaube, da ist irgendwas in dir. Ja.
So. Ich habe mal mit dem Tim Lobinger, Gott hab ihn selig, dem begnadeten Stabhochspringer, mit dem habe ich mal Wippschaukel gedreht, Anfang des Jahrtausends, in so einer Kaderhalle in Leverkusen. Da waren lauter so Nationalvertreter des Deutschen Leichtathletikverbandes, die trainierten da. Und in der Mitte stand ein Gabelstapler hatte gerade Europaletten abgeladen und darauf lagen einen Meter hoch Schokoriegel. Und zwar die gängigen Schokoriegel, die wir heute so kennen. Damals gab es diese Zuckerdiskussion so noch nicht. Und ich möchte jetzt nicht wie ein kleinwüchsiger Thomas Gottschalk rüberkommen, der sagt, früher war alles besser oder so. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass diese Zuckerdiskussion in der ersten Hälfte meines Lebens so gar nicht auftauchte. Und jetzt ab und zu denke ich darüber natürlich nach, aber es bleibt auch nur beim Nachdenken bisher. Vielleicht werde ich irgendwann ein großer Zuckerverächter, aber es ist noch nicht so weit.
Dass da was nicht stimmt, finde ich, merkt man ja schon daran, dass es einem so wahnsinnig schwerfällt, drauf zu verzichten.
Ja.
Und dass es überall drin ist. Also ich habe mir schon vieles bewiesen, so wenn ich mir was vorgenommen habe, mehr oder weniger lang, aber auf Zucker zu verzichten ist mir 3 Tage geglückt. Ich will so sagen,
Honig
hat aber letztendlich würde ich dann ich würde wahrscheinlich immer versuchen, weniger süß zu essen. Klar, du kannst substituieren, aber ich glaube, es geht einfach darum, sich auch selbst ein bisschen umzukonditionieren, falls es dieses Wort überhaupt gibt.
Das gibt es sicher.
Ist ja, ich habe es einfach noch nicht geschafft. Eine Freundin von mir macht das gerade und ich bin gespannt, wie lange sie das durchhält.
Ich habe
immer wieder Leute hier sitzen als Gäste, die ein Jahr oder 4 Monate oder so geschafft haben. Also es ist irgendwie machbar, ja. Es ist.
Ich habe das als Lebensziel für mich einfach noch nicht auserkoren.
Vielleicht auch nicht.
Ist es irgendwann soweit, aber ich brauche das jetzt nicht. Okay. Ich bin auch nicht diabetesgefährdet oder so. Ich sehe noch nicht so den persönlichen Anknüpfungspunkt für mich jetzt, mir das als Ziel vorzunehmen. Ich habe da viele andere Ziele, die kommen zuerst. Und bei denen ist es sehr unklug, wenn ich auf Zucker verzichte.
Naja, was ist denn das
zum Beispiel ein uraltes Ziel von mir ist, auf Langlaufskiern einmal quer durch Berlin. Das sagen wir mal so eine 50-Kilometer-Tour. Und also mit so billigen Skiern würde man das machen. Das muss man während des Einsetzens Schneefalls. Und er muss genauso eine Schneehöhe erreichen, die es einem erlaubt, auf ungespurten Flächen überall gut Skilaufen zu können. Und da auf Zucker zu verzichten, wäre dann, das stelle ich mir jetzt gar nicht schön vor.
Mir fällt gerade ein, dass du ja nackt gewandert bist. Wie geil. Ich stelle mir nämlich gerade vor, dass du bei diesem Schneefall auf Langlaufskiern quer durch Berlin, dass du nackt quer durch Berlin, also du würdest nicht sehr weit kommen, über kurz oder lang.
Das weiß ich nicht. Meinst du? Das wäre so eine Challenge.
Ja, das ist eine Challenge, wäre es, glaube ich, in jedem Fall. Je nachdem, welche Route du nehmen würdest.
Ich hatte das mal überlegt, ob ich so einen Onlyfans-Kanal machen sollte für Nacktaktivitäten. Vor allen Dingen Nacktwandern quer durch die Schweiz. Mm. Mein Management ist ganz strikt dagegen. Die sagt, Onlyfans-Accounts, das ist gar nichts für dich. Mm-hmm. Aber ich finde die Idee irgendwie bezaubernd. Und natürlich, nackt auf Langlaufskiern durch Berlin. Das passt aber auch zu der Stadt. Also das wäre jetzt, ich glaube, dass man damit kein Aufsehen erregen kann in Berlin.
Das ist in der Tat richtig. Ja. Also es gäbe sicherlich 2-3 Leute, die sich umdrehen, aber die würden nicht hier leben. Zocken, das wären Leute,
schütteln mit dem Kopf.
Das ist
so.
Wirklich oft so. Also dass ich liege oft mit dieser Stadt über Kreuz, aber ich mag sie in den Momenten, in denen einem wirklich die absurdesten Leute entweder total crazy oder komisch gestylt oder wie auch immer sehr individualistisch entgegenkommen und niemand dreht sich nach ihnen um. Also vielleicht jemand, der sich dann eben auch als Tourist oder kürzlich zugezogener zu erkennen gibt.
Aber es ist auch nackt 50 Kilometer auf Langlaufskiern bei, sagen wir mal, -3 Grad in Berlin, ist auch körperlich eine Herausforderung, also nicht nur mental.
Sag mal, nackt wandern?
Ja, ist eine schöne Sache.
Aber warum?
Also ich bin seit ein paar Jahren jetzt Pächter einer Hütte in Tirol und das ist in einer sehr abgelegenen Gegend und da hat, also das Erste, was man dann irgendwann festgestellt hat, dass man die Tür nicht zumachen muss, wenn man da zu Hause ist, weil es kommt niemand vorbei.
Ja.
Es gibt auch keine Wanderer. Es kommen ganz selten mal zwei Jäger vorbei. Die kenne ich aber auch inzwischen. So, das Nächste war, dass wenn man jetzt einen kleineren Ausflug macht, muss man sich dafür nichts anziehen. Das ist einfach
gar nichts
anziehen. Das ist einfach nicht notwendig. Und wenn man dann weitergeht zu einer bestimmten Stelle, wo man zum Beispiel sehr gut baden kann, dann muss man nachdenken über Schuhwerk, weil da sind Waldameisen. Also man kann auch hinlaufen, weiß ich inzwischen, aber da muss man auch immer in Bewegung sein, damit die Tiere keine Gelegenheit haben, die Füße in den Griff zu kriegen. So, gut und hilfreich ist ein Zylinderhut, ein Chapeau-Clac, den man zusammenklappen kann,
um sich dann darauf
setzen zu können. Mhm. Und ansonsten kann man in so einem Zylinderhut auch das Notwendigste mitführen. Zum Beispiel Sonnencreme, was dann ganz empfehlenswert sein kann.
Also nackt mit einem Zylinder.
Ja, so wäre das. Also gar nicht nackt. In Wirklichkeit bekleidet.
Du gehst in die Berge, du denkst, du willst mal kurz raus, du willst raus aus diesem, aus dem Moloch Berlin, du willst keine komischen Leute mehr um dich rum haben, du willst einfach durch die Berge gehen und dann kommt dir so ein nackter Typ mit einem Zylinder entgegen.
Ja, und das Erstaunliche ist, wenn ich das dann mal auf die Spitze getrieben habe und eine etwas längere Tour machte, weil ich sagte, es sieht doch keiner, dann kannst du auch jetzt mal nackt die große Runde machen. Was passierte dann? Beim ersten Mal wurde ich von drei älteren Herrschaften beäugt, die offenbar mit dem Auto irgendwie da raufgefahren
waren. Sind sie nicht der Herr Bohn? Das ist ja das.
So.
Das eine ist ja, dass sie dich nackt sehen, aber dass sie dich erkennen, weil du bist ja nun auch jemand mit einem hohen Wiedererkennungswert.
Ja, das war aber auf 200 Meter Entfernung und dann sage ich, aber der Mann hat den Fernglas dabei und guckt dir jetzt so. Und dann treffe ich Monate später meinen Verpächter und er sagt, ja, ich war da neulich, sind wir mit einer Bekannten hier drin, oben ist ja dieser schöne See, weißt du, was ich da gesehen habe? Da war doch ein Tourist, der ist dann nackert, ist der da ins Wasser gestiegen. Da dachte ich, ach, das ist ja lustig und ich weiß, wer es war. So, das gibt's. Und beim zweiten Mal, dann, seitdem bin ich da auch etwas vorsichtiger. Beim zweiten Mal dachte ich, ja, ist das himmlisch und niemand sieht mich und ich bin hier nackt unterwegs. Und was passiert? In dem Moment ein sehr tieffliegendes, großes Segelflugzeug, nur so ein leichtes Rauschen kündigte es an, fliegt so und der Typ winkt auch noch zu mir runter. Das fand ich dann sehr, sehr lustig. Da musste ich schallend lachen. Ja.
So Gleitschirm, ich kann mir dich auch nackt auf so einem Gleitschirm vorstellen.
Nackt. Naked Paragliding, das ist der neue.
Nein, aber sag mal, dieses ganze Wandern, ich will mich jetzt auf diesem Nacktsein gar nicht so, ich will mich da gar nicht so dran festbeißen.
Ich auch nicht, nee.
Ich finde das so, diese Hütte in Tirol und Wandern und so weiter, das schreit ja auch nach Vespa. Also nach
ist richtig.
Richtig. Ja. Mhm. Und du wirst ja auch nicht nur allein sein, denn wir haben ja festgestellt, du hast Anschluss, du hast familiären Anschluss, du hast eine Frau, du hast Kinder, die dann vielleicht auch mal mitwandern.
Richtig.
Oder mit auf dieser Hütte sind. Wie ernährt ihr euch da anders? Weil das scheint mir ja schon ein bisschen rudimentärer zu sein, da oben.
Das ist richtig, wobei wir eine mehr oder weniger gut gefüllte Speisekammer haben. Da gibt's alles Mögliche. Das hängt dann von einem ab, was man halt im Supermarkt so besorgt und tunlichst vor dem ersten großen Schneefall dort unterbringt.
Oh.
Nein, wir ernähren uns da eigentlich gar nicht so sehr anders. Es gibt ein paar wichtige Unterschiede. Da ist ein alter Holzofen drin aus dem Jahr 1950. Wenn man da ein Brot backt, dann muss man darauf achten, dass die Hitze natürlich sehr ungleich verteilt ist. Also
Man muss das drehen,
man muss davor sitzen bleiben, man muss immer mal wieder alle zwei Minuten die Klappe runterklappen und genau testen, wo ist jetzt was durchgebraten. Ich muss gestehen, dass ich mir jetzt nach 5 Jahren oder so einen Brotbackautomaten als Ausweichvariante dorthin gestellt habe, weil das zu viel Zeit mitunter in Anspruch nahm.
Ja. Okay. Gibt es ansonsten Geräte, die ihr euch angeschafft habt oder die euch geschenkt wurden, bei denen ihr dachtet, oh, das ist super, das machen wir jetzt und ihr habt es aber nie gemacht. Ihr habt die wieder weggegeben oder verschenkt oder sie stehen bei euch im Keller?
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Nein, wir sind eher unterinstrumentiert, würde ich sagen, als overequipped. Wir haben einen jämmerlichen Pürierstab, der für alles herhalten muss. Das ist im Grunde wirklich. Und wenn man dann nochmal etwas aufwendigeres hat, dann muss man diesen schon mehrfach verkleisterten Pürierstab jetzt für das auch noch wieder anwenden. Also mit mehreren Säuberungsgängen zwischendurch. Und also da könnte man wirklich mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und das geschieht auch jetzt. Schneebesen haben wir einen, so einen ollen kaputten.
Aber keinen elektrischen?
Doch, wir werden jetzt. Nee, elektrischen Schneebesen.
Wie bitte? Ihr habt nur so einen. ihr habt nur so einen Handschneebesen?
Wir haben nur einen Handschneebesen, genau.
Das dauert eine Stunde.
Wir sind doch gleich alt. Du weißt doch, dass man, also die ersten 20 Jahre unseres Lebens gab's überhaupt.
Da gab's Sahnesteif.
Da gab's Sahnesteif in der Tüte, genau.
Oh wow. Ja, ich glaube, selbst meine Großmutter hatte so einen elektrischen Rührer. Die finde ich schon ganz sinnvoll. Sie sind wahnsinnig laut, aber sie sind schon ziemlich sinnvoll, ja. Finde ich.
Mm. Haben wir gar nicht. Auch nicht. Nicht nur nicht in der Hütte, sondern zu Hause auch nicht.
Was ist denn eigentlich immer in eurem Kühlschrank?
So mit Proppen voll ein...
Also immer alles?
Immer alles drin.
Käse, Mehl.
Alles. Sämtliche Varianten.
Von allem.
Und dann ist natürlich dann so eine Familie, wenn meine Mutter noch zu Besuch ist, dann ist alles nochmal laktosefrei, gibt's dann auch. Und dann hast du aber auch die Hafer-Variante.
Deine Mutter ist in eurer Familie diejenige, die Hafermilch trinkt, die also laktoseintolerant ist?
Also Hafermilch mag am liebsten Theo, der 6-Jährige. Meine Mutter laktoseintolerant, die trinkt aber trotzdem dann Milch. Laktosefreie Milch gibt's ja auch. Mhm. Ja.
Ja, okay.
So, und dann hast du ja irgendwann so ein riesiges Arsenal an verschiedenen Tetrapacks im Kühlschrank und nichts anderes passt mehr rein.
Dann würde ich dich gerne nach deinem Lieblingsgeruch befragen, weil Riechen hat ja auch sehr viel mit Essen zu tun.
Ja, ich habe ja erst in den letzten Jahren den Begriff, den dazugehörigen gelernt, Petrichor, wenn die Erde nach Regen riecht, genau. Im Sommer, wenn also auf Asphalt, ja. So, das ist...
Oder der Boden nach genau. Also, ja. Nein, das ist Asphalt, ja, genau.
Genau, das ist so ein prägnanter, schöner Geruch. Ich habe sogar schon mal eine Parfumherstellerin aufgesucht und saß dann mit Roberto Di Gioia, aber auch dabei im Büro und wir wollten ihr vorschlagen, ein Petrichor-Parfum zu machen. Und da sagte, ja, das ist eine super Idee, das machen wir, ihr finanziert das dann und dann...
Ja, okay.
Und dann kam man irgendwie doch nicht irgendwie so zusammen, aber... Ja. Genau.
Okay. Vervollständige doch bitte den Satz. Mit den Fingern zu essen, finde ich.
Finde ich grundsätzlich angemessen und richtig. Also, ich habe ja schon auf den familiären Hintergrund verwiesen, aber ich bin emanzipiert vom Besteck.
Gas, Elektro oder Induktion?
Induktion kann ich gar nichts mit anfangen. Das ist für mich typisch für dieses Zeitalter.
Ja, hast du mal gesagt. Das fand ich ganz interessant. Was meinst du damit?
Ja, weil selbstverständlich, sobald du also machst jetzt Nudelwasser und dann kocht das so ein bisschen über und dann sind da 2 Wasserflecken und zack, schaltet das Gerät sich aus. Und das ist doch typisch auch für die Gesellschaft heute, die sich so weinerlich darstellt, wo man sofort einschnappt, blockiert, nur weil jemand jetzt irgendwie eine Kleinigkeit daneben gelegen ist. Und
so eine Überempfindlichkeit.
Und das, ich habe auch noch nicht den Mehrwert der Induktion grundsätzlich erkannt, außer dass man jetzt viele teure neue Geschirrteile sich zulegen muss.
So, jetzt kommen wir zu entweder oder. Marzipan.
Finde ich jetzt nicht so doll. Kann man auch mal essen.
Aber du hättest die Mozartkugeln, du hast sie jetzt zwar nicht angerührt, aber du warst ganz beseelt.
Ja, Mozartkugeln finde ich toll und die werde ich auf dem Rückweg verzehren. Ich fürchte nur, weil die auch sehr große Mozartkugeln sind, dass sie sonst meine Mundhöhle vollständig okkupieren und der Sprechfluss leidet.
Du hättest sie dir auch einfach so in den Mund gesteckt, du hättest nicht abgebissen.
Im Stück. Nein, die hätte ich, also Mozartkugeln esse ich im Stück. Ich bin da gierig, wie Mozart selber auch wahrscheinlich.
Ja, na klar.
Ja.
Basilikum?
Ja, schöne Sache.
Knoblauch?
Sehr gerne.
Fenchel? Ja.
Auch gerne.
Rosenkohl?
Ja, oh, ich bin großer Rosenkohlesser.
Mhm. Guck mal an.
Mhm. Ja, aber du siehst schon dieses... lecker, dieses Gourmandhafte.
Ist doch toll.
Das habe ich zum Beispiel, als ich den Freundeskreis in Paris hatte. Das war eine echte Innovation, ist der Café Gourmand, den du überall bestellen kannst. Und das ist dann eine kleine Auswahl aller Dessertsorten, die das Restaurant zu bieten hat, zusammen mit einer Tasse Kaffee.
Oh.
Das ist etwas, das wünsche ich mir auch für Deutschland.
Ja,
ja. Sehr herrlich.
Rote Beete?
Ja, so Borscht und so schon. Mache ich auch gerne. Mache ich auch manchmal selber. Nee, gar nicht.
Harzer Käse.
Nein.
Aal.
Gerne. Oh, Räucheraal. Aber auch Aalgrün, Aalgebraten, natürlich. Also ich esse es sehr, sehr selten, weil die Aalbestände weltweit zurückgehen.
So, und jetzt, was liegt auf der perfekten Pizza?
Ich bin Napoletana-Fan, also mit Sardellen und Kapern. Mhm. Das ist jetzt mein spezieller Geschmack, so.
Reis oder Kartoffeln?
Kartoffeln.
Nudeln oder Kartoffeln?
Nudeln.
Mit?
Nudeln für so eine Soße.
Na, immer wenn Montag ist?
Nein. Mit Ketchup esse ich, das kommt auch vor, aber dann mit diesem Thai-Ketchup, aber das sind so Spezialfälle.
Thai-Ketchup?
Ja, so dieses süße Chili. Ah. So. Aber ansonsten, mein Lieblingsnudelrezept ist so mit Sauce Hollandaise, Capon, Thunfisch.
What?
Schalotten.
Sauce Hollandaise?
Ja, das ist so von meiner Mutter. Meine Mutter hat so ein paar Innovationen, möchte ich mal sagen.
So möchte ich es nennen.
Und die habe ich da auch übernommen. Das ist so der Kernbestand meiner Kochkenntnisse.
Also ehrlich, ich muss jetzt schon verdauen, Buchweizen, Pfannkuchen mit Kaffee und Speck in eins.
Mhm. Ja, was eine ganz tolle Erfindung meiner Mutter ist. Ihr kennt diese kleinen Pumpernickelröllchen, Rolle.
Ja.
Dann nimmst du eins von, dann machst du da Frischkäse drauf, dann Rumrosinen und oben roten Pfeffer.
Thunfisch oder Lachs?
Lachs, aber ja, Lachs.
Fischbrötchen oder Hotdog?
Fischbrötchen. Ja, ganz klar.
Döner oder Falafel?
Ich glaube, die Firma Nordsee wäre ohne mich schon lange pleite gegangen. Was war's? Döner oder Falafel?
Döner oder Falafel?
Ja, Falafel, sag ich mal. Aber ich kann das alles essen.
Weißer oder grüner Spargel?
Weißer. Ja, es geht aber auch grüner. Ich finde das alles lecker.
Bist du ein
komplett undifferenziert
Apfelschneider oder ein Apfelbeißer?
Am liebsten Bratapfel, aber dann eben auch, ja, ich beiß da gerne rein, so als Snack. Passt ja gut in die Hosentasche. Man muss aufpassen, dass die Jackentasche nicht zu eng ist, sonst kriegt man große Äpfel mitunter nicht wieder raus. Ist mir auch schon passiert. Ja, aber ich kann auch einen Apfel so schneiden, dass er dann so zu einem kleinen Stern drapiert auf einem Teller. Ich habe auch zeitweise sehr viele Äpfel gegessen, aber ich bin jetzt gerade in einer Phase, wo der An Apple a Day keeps the doctor away, wo ich das nicht streng beherzige.
Ja. Auch neulich gerade erst gelesen, jeden zweiten Tag ein Apfel reicht.
Ach so, guck an. Guck, siehst du,
das hast du instinktiv wieder
voll auf dem richtigen Weg.
So, wir sind so gut wie durch. Wenn das jetzt ein Essen wäre und du hättest noch etwas Platz in deinem Magen und du könntest wählen, da würde jetzt jemand kommen, der würde sagen, noch eine kleine Käseplatte oder ein Schnaps oder ein Tiramisu oder ein Stück Kuchen. Und zum Schluss das Dessert. Weißt du was? Ich weiß, was du antworten würdest.
Was denn?
Ein Café Gourmand.
So, richtig.
Du würdest nämlich von allem etwas haben wollen.
Von allem etwas.
Auch ein Schnaps?
Auch ein Schnaps.
Ein Birnenschnaps? Ja,
so ein schöner Williamssohn, natürlich. Ja.
Okay, gut. Das war's. Du bist durch.
Danke.
Ich danke dir.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.